Chefwundarzt Mahmoud Abu Nujaila hat sogar auf das Whiteboard im Krankenhaus geschrieben, und ich zitiere ihn jetzt mal hier: Wer am Ende noch da ist, wird die Geschichte erzählen. Wir haben getan, was wir konnten, vergesst uns nicht.
Wow.
Ja, und Tage später waren er und seine Kolleginnen tot. Das Krankenhaus wurde angegriffen und unsere beiden Kollegen Mahmoud Abu Nujaila und Ahmad Al-Sahar sind dabei getötet worden.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Wie reagiert Ärzte ohne Grenzen, wenn Raketen im Krankenhaus einschlagen? Was passiert, wenn Krankenwagen vom Kugelhagel gestoppt werden? Ob in der Ukraine, im Gazastreifen, in Haiti, im Sudan oder in Mosambik? Angriffe wie diese häufen sich in vielen Konflikten weltweit. Und was bedeutet das eigentlich für die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen? Wie können Menschen dennoch versorgt werden? Und wann und vor allem wie muss auch Ärzte ohne Grenzen die Reißleine ziehen? Mit diesen Fragen wollen wir uns heute beschäftigen und damit herzlich willkommen zu dieser Folge der Notaufnahme. Ich bin Anna Duschimi, Podcasterin und Journalistin.
Und ich bin Christian Katzer, ich bin der Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland.
Und da möchte ich gleich auch Anita, unsere heutige Gästin, begrüßen. Sie ist uns aus dem Sudan zugeschaltet. Herzlich willkommen, liebe Anita.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein und vielen Dank für die Einladung.
Anita, du bist genau die richtige Gästin für unser Thema heute, wenn es um Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen geht. Warum ich mir so sicher bin, du arbeitest als Projektkoordinatorin und damit bist du auch für die Sicherheit von Krankenhäusern und Kliniken, PatientInnen und KollegInnen zuständig. Das ist eine große, große Verantwortung, besonders in den Krisen- und Konfliktregionen, in denen du gearbeitet hast. Erzähl uns doch mal ganz kurz, in welchen Ländern du für Ärzte ohne Grenzen im Einsatz warst.
Ich bin seit 2016 für Ärzte ohne Grenzen tätig und war in der Demokratischen Republik Kongo, in Haiti, in Kaschmir, Indien, Gaza, Äthiopien, Mosambik und ja, jetzt im Sudan tätig. Im April 2023 ist dort der Krieg nochmals ausgebrochen. Ich bin jetzt im Darfur tätig, in Süd-Darfur. Die Gesundheitsversorgung ist an vielen Orten wirklich völlig zerstört. Das heißt natürlich, dass hier wir uns im Ausnahmezustand befinden und dass sich das natürlich auch auf die humanitäre Arbeit auswirkt.
Unser Infoblog kommt dieses Mal nicht schon jetzt, sondern erst etwas später. Und bevor wir jetzt tiefer inhaltlich einsteigen und uns etwas mehr mit Sudan und mit Gaza beschäftigen, mal eine persönliche Frage vorab. Was gibt dir an solchen Orten inmitten von Krisen und Kriegen ein Gefühl der Sicherheit? Oder hast du das gar nicht? Und was brauchst du denn eigentlich ganz persönlich, um dich sicher zu fühlen?
Also für mich ist vor allen Dingen wichtig, egal wie stressig jetzt der Kontext ist oder wie volatil auch der Kontext ist, wenn die Teamdynamik gut ist. Das macht für mich ehrlich gesagt den Hauptteil einer guten Arbeit aus, dass man als Team gut zusammenfindet, also auch ja im direkten Umfeld dann eine gute Dynamik, eine positive Dynamik hat, auch wenn es eine schwierige Situation ist und auch wenn es natürlich Reibereien gibt, aber trotz allem man immer wieder gut zusammenfindet, vieles auch mit Humor nehmen kann. Ja, ein guter Lacher entspannt dann auch mal. Ja, das wäre für die Teamdynamik wichtig, für mich selbst bestimmt auch Momente, in denen man sich mal rausziehen kann, nochmal durchatmen kann. Das sind so die Dinge, die ich brauche. Und um vielleicht auch mal ein Beispiel zu nennen. Also ich kann mich an eine Situation erinnern aus 2022 im Gaza-Einsatz. Da hatten wir einen 3 Tage Krieg oder eine sehr heftige Auseinandersetzung und wir mussten in Hibernation gehen. Die Zeit muss natürlich dann auch rumgebracht werden und so entspannt wie möglich. Und ich weiß, dass wir waren ein sehr, sehr kleines Team damals, zu dritt dann im Hibernation Room die Zeit damit verbracht haben, dass jeder sich eingebracht hat mit Facetten, die man sonst eigentlich im beruflichen Kontext nicht so eingebracht hat. Also eine Kollegin hat professionell neben ihrer MSF-Tätigkeit auch im Bauchtanz gelehrt. Und wir haben dann Bauchtanz gelernt. Ich selbst, also dann denke natürlich auch, ich habe dann auch drüber nachgedacht, wie kann ich mich einbringen und was kann ich denn hier zur Entspannung beitragen und habe Yoga dann angeboten. Also das sind dann auch so Momente, wo man zusammenkommt und aus der Situation das Beste macht. Genau.
Das klingt vielleicht für den einen oder anderen absurd, der jetzt zuhört, aber nur um auch das jetzt um eine weitere Anekdote zu ergänzen. Ich weiß noch, im Genozid haben wir, als ich noch ganz klein war, da habe ich das erste Mal Kartenspielen gelernt. Also das klingt für Ohren, die Krieg und solche Konflikte nicht kennen, total ungewöhnlich. Aber in solchen Situationen, in höchster Anspannung, in Lebensgefahr, gibt es trotzdem abseits dessen noch ganz banale alltägliche Dinge oder Aktivitäten, die dann so nebenbei entstehen. Und das will ich nur mal kurz einordnen. Vielleicht erschreckt sich der ein oder andere, der das hört und denkt so, wie jetzt Yoga oder Bauchtanz. Also so schlimm kann es sein. Es ist schlimm, aber man bleibt ja trotzdem Mensch in der Situation. Daher kann ich das total, total gut nachvollziehen. Anita, wie sieht denn das Ganze denn aus Sicht der Projektkoordinatorin aus? Also die Gewalt macht nicht halt vor Krankenhäusern, aber auch nicht vor Kliniken und Gesundheitspersonal. Worauf kommt es an, um möglichst viel Sicherheit in einem extrem unsicheren Setting herzustellen?
Kontakte, Kommunikation, die Stakeholder und die Informationen, das muss man parat haben, den Kontext sehr gut kennen und sich dann dementsprechend sich vorantasten, ehrlich gesagt, voranfühlen und vorantasten, wie man die Situation jetzt am besten einordnen kann und im stetigen Austausch bleiben. Und ich denke, was da besonders wichtig ist, die lokalen Kolleginnen mit langjährigen Erfahrungen, mit Kontextwissen, die das Netzwerk auch kennen und pflegen, auch die entsprechende Feinfühligkeit haben, das muss man ehrlich gesagt auch sagen, und auch schon dieses Vorausschauende mitbringen und auch die Elemente zusammenfügen zu können. Denn oftmals hat man viele Puzzle Pieces, aber die muss man auch zu einem Bild zusammenfügen, wenn man dann die Situation abwägt und natürlich auch klare Entscheidungen treffen muss. Das geht manchmal leider auch nur in kleinen Schritten und wir versuchen natürlich dann immer das herauszuholen, was möglich ist. Und das ist oftmals nicht das, was man natürlich erwartet oder von sich auch erwartet, aber was die Situation halt hergibt.
Ja, und das ist ja immer noch besser als nichts. Du bist im Sudan aktuell in der Region Darfur im Einsatz. Und das ist ja eine Region, die seit Beginn eine der Gegenden ist, wo der Krieg am heftigsten wütet. Wie erlebst du die Lage aktuell?
Also ich denke, Sudan ist sehr groß und selbst die Region Darfur, und ich hatte eben eingangs schon gesagt, ich bin in Süd-Darfur tätig, hat auch enorme Ausmaße. Und auch was den Konflikt angeht, muss man wirklich unterscheiden zwischen den Regionen. Und die Dynamiken sind ganz, ganz unterschiedlich. Und es sind auch unterschiedliche Akteure, die aufeinandertreffen. Also, ich selbst bin im Süd-Darfur tätig. Hier ist es so, dass wir momentan an zwei unterschiedlichen Locations tätig sind. Einmal in Niala und dann in Kars. Und das ist ein Projekt, wo tatsächlich die Aktivitäten weit gestreut sind. Und insbesondere jetzt in Kars unterstützt MSF Pediatrics, Maternity, Labortätigkeiten, Operational Theater wird unterstützt. Ja, also das sind so die Tätigkeiten, Krankenhaustätigkeiten, würde ich jetzt mal sagen. Primary Healthcare, das ist dann tatsächlich in den Regionen, in den Dörfern, würde ich jetzt mal sagen, oder Communities, dass man zumindest mal so eine medizinische Erstversorgung hat.
Verstehe. Mhm.
Mit der medizinischen Erstversorgung, wenn das nicht mehr ausreichend ist, muss aber dann auch ein Referral System vorhanden sein, so dass man dann zu einem Krankenhaus gebracht werden kann, die dann tatsächlich die Versorgung übernehmen können und auch entsprechend ausgestattet sind.
Kannst du vielleicht noch mal darauf eingehen, welche Folgen der Krieg für Krankenhäuser und die medizinische Versorgung ganz konkret und in deiner Region zur Folge hatte?
Der Krieg zeichnet sich auch dadurch aus, dass die Konfliktparteien wenig Rücksicht bis gar keine Rücksicht auf die Zivilbevölkerung nehmen. Und das hat natürlich auch Einfluss auf die Gesundheitsstruktur, die im Land im Grunde genommen ja, ich will nicht sagen völlig zerstört ist, aber sie ist nicht intakt.
Hast du da mal ein ganz praktisches Beispiel?
In Niala, knapp, ja, 80 Kilometer von Kars entfernt. Das dortige Krankenhaus, das im April 2023 hat einen Angriff stattgefunden und danach, es wird im Grunde genommen alles zerstört. Die Einrichtung, alles Medizin, Medikamente, alles komplett geplündert. Und Anfang 2024 hat Ärzte ohne Grenzen sich dann entschieden, das Krankenhaus instand zu setzen, und zwar zusammen mit der Gesundheitsbehörde und als erstes dann die Notaufnahme, Geburtshilfe und Kinderstation wieder in Betrieb zu nehmen. Und das hat so großen Anklang natürlich auch gefunden, dass zuletzt in 2025 die Kapazitäten dann nochmal aufgebaut worden sind und das Krankenhaus auch heute noch eine sehr, sehr starke Auslastung hat und auch, das muss ich auch sagen, nochmal als Referral für uns hier in Kars dient, wenn das Krankenhaus hier in Kars nicht in der Lage ist, diesen Fall zu behandeln, ist sozusagen das Niala Krankenhaus Referral für Kars.
Also dorthin werden dann die Patienten sozusagen, ja, genau, von euch dann
nochmal weitergeleitet.
Genau. Verstehe.
Ich finde es echt gut, dass du das erwähnst, weil Erfolge und Lichtblicke sind ja auch in unserer Arbeit wichtig. Das hatten wir in vielen Folgen ja darüber gesprochen, wie wichtig das auch für die Motivation ist, für Patientinnen, für Personal und wahrscheinlich für dich auch selber. Ansonsten sieht es wirklich im Sudan sehr düster aus vielerorts, was Gesundheitsversorgung betrifft. Viele Menschen haben einfach gar keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung oder haben einen extrem schwierigen Zugang. Besonders in den letzten Monaten haben wir dann auch sehr besorgniserregende Entwicklungen im Norddarfur beobachtet. Und das haben wir auch in einem Bericht veröffentlicht.
Das klingt aber nicht so richtig gut, ne? Magst du uns das ein bisschen genauer schildern, Christian?
Genau, für diesen Bericht haben wir viele Daten ausgewertet und mehr als 80 Interviews geführt. Und wir stellten fest, dass die Kriegsparteien in Norddarfur Gräueltaten an der Zivilbevölkerung verübten und dort insbesondere die Rapid Support Forces gezielt ZivilistInnen angreifen. Das zeigt sich besonders stark an einem Ort, dem Samsam Camp, ein Lager, in dem 1 Million Menschen Zuflucht gesucht haben. Dort kam es zu wirklich massiven Angriffen und das betraf auch uns selbst ganz unmittelbar. Bereits im Januar und Februar wurden dort unsere Krankenwagen beschossen. Die Ambulanzen sollten PatientInnen aus dem Camp in das nächstgelegene Krankenhaus transportieren, also ein ganz normaler Vorgang. Eine Begleitperson einer schwangeren Patientin starb infolge dieses Angriffes sogar.
Das ist wirklich schrecklich. Was bedeutet denn diese Eskalation für eure Arbeit?
Na, letztendlich gucken wir immer ja sehr genau, können wir die Sicherheit unserer Patientinnen, unserer Mitarbeitenden gewährleisten. Dann aber Ende Februar haben wir die Aktivitäten in Samsam Camp einstellen müssen und auch unser provisorisches Krankenhaus geschlossen. Die Angriffe und die Kämpfe rund um das Camp haben uns einfach keine andere Wahl gelassen. Mhm. Und es ist wirklich immer so eine ganz schwierige Entscheidung. Kein Krankenhaus im Camp, ja, heißt dann, dass kein Zugang zur Gesundheitsversorgung. Die Menschen sind ja trotzdem da, die müssen da bleiben. Ja. Camp sagt sich immer so einfach, aber nur mal als Beispiel. Also das Camp ist so groß wie so eine mittelgroße Stadt hier in Deutschland, wie zum Beispiel Duisburg oder ähnliches. Ja, und dann kann man sich vorstellen, dann gibt es auf einmal in Duisburg kein funktionierendes Krankenhaus mehr. Wirklich unvorstellbar. Ja. Und natürlich behandeln wir Patientinnen. Ne? Wir haben ja in dem Moment, wo wir darüber diskutieren, sollen wir weitermachen oder nicht, da haben wir PatientInnen im Krankenhaus, in dem Fall auch schwer mangelernährte Kinder oder verwundete Menschen, die wir ja bis zum letzten Minute versorgen und für die wir dann nicht weiter sorgen können. Ja. Aber wenn die Sicherheitslage für unsere Mitarbeitenden, aber auch die Patientinnen das Risiko einfach zu groß ist, dann können wir nicht weiterarbeiten. Und als dann im April die Rapid Support Forces eine Großoffensive auf das Lager durchführten, wurden 9 medizinische Mitarbeiterinnen einer anderen Organisation brutal getötet. Das zeigt ganz klar, dass unsere Vorkehrungen da wirklich leider die richtigen waren. Mhm. Wie viele Zivilistinnen bei diesem Angriff gestorben sind, ist leider noch unklar. Es ist aber wirklich extrem erschreckend, was Menschen, die nach dem Angriff aus dem Camp geflohen sind, unseren Teams in nächstgelegenen Stadt geschildert haben. Mhm. Wir haben da mal eine Tonaufnahme mitgebracht und können da kurz mal reinhören, was eine Patientin im Krankenhaus von Tawila uns berichtet hat.
When the attack started,
als der Angriff begann, wussten meine Familie und ich, dass wir weg mussten. Wir packten unsere Sachen zusammen und luden sie auf unseren Eselkarren. Doch plötzlich, als wir alle drin waren, stürmten Soldaten der Rapid Support Forces herein. Einfach so, ohne ein Wort zu sagen. Sie eröffneten das Feuer auf meine Familie und mich. Ich wurde mehrfach getroffen, an der Hand, am Arm und am Bein. Jeder aus meiner Familie wurde verletzt. Wir blieben schweigend dort und warteten, bis die Angreifer weiter weg waren und beschlossen, den Versuch zu wagen zu gehen. Diejenigen, die das Haus verlassen konnten, stiegen auf den Eselkarren und fuhren los. Aber drei meiner Familienmitglieder waren zu verletzt, um laufen zu können. Wir mussten sie zurücklassen. Wir brauchten 5 Tage, um Tawila zu erreichen. Als wir ankamen, brachten sie mich sofort zu Ärzte ohne Grenzen. Es war vor 2 Tagen. Seitdem bin ich hier. Meine Mutter erholt sich im Zimmer nebenan. Meine Schwester wurde gestern entlassen.
Wirklich drastische Schilderungen, die mir extrem nahe gehen. Und zugleich Angriffe auf medizinische Einrichtungen, Attacken auf humanitäre HelferInnen, die erleben wir nicht nur im Sudan, sondern auch in vielen anderen Konflikten. Und wir sind da nicht naiv. Ja? Wir wissen sehr klar, dass Einrichtungen, auch medizinische Einrichtungen, ihren Schutzstatus verlieren können, wenn zum Beispiel sich dort Kämpfer kämpfend aufhalten, wenn Krankenwagen theoretisch benutzt werden, um an KämpferInnen oder Kämpfer an die Front zu fahren, um Waffen zu transportieren. Das ist uns alles sehr klar. Deswegen achten wir ja so sehr darauf, dass in unseren Gesundheitseinrichtungen, in unseren Krankenwagen keine Menschen mit Waffen sich aufhalten, geschweige denn, dass sie für irgendwas anderes missbraucht würden, weil die sonst diesen Schutzstatus verlieren und natürlich extrem hohe Konsequenzen fürs Personal und die Patientinnen hat. Aber die Massivität und die Häufigkeit der Angriffe, die wir ja in den letzten Monaten sehen, ist absolut untragbar. In meinen Augen wird wirklich das humanitäre Völkerrecht komplett ausgeholt, weil die Konsequenzen nicht eingehalten werden, ja, weil keiner was macht. Gibt es Angriffe auf Kliniken, da gibt es Angriffe auf Krankenhäuser. Wir sprechen darüber, aber letztendlich gibt es keine Konsequenzen für die Täter. Und die Konsequenzen für die Opfer sind ganz klar, weil es gibt keine Gesundheitsversorgung mehr. Menschen sterben, werden verletzt und es darf so nicht passieren. Das humanitäre Völkerrecht muss beachtet werden und alle an Konfliktbeteiligten, aber auch Regierungen, die unterstützen, müssen dafür sorgen, dass das humanitäre Völkerrecht eingehalten wird und medizinische Einrichtungen sichere Orte sind, die letztendlich dann auch Schutz genießen sollen. Wir haben dazu mal einen Nachrichtenblock vorbereitet, um den Blick etwas zu weiten und zu sehen, welche Angriffe unsere Teams, die Teams von Ärzte ohne Grenzen, ausgesetzt sind. Da hören wir jetzt mal rein.
Ärzte ohne Grenzen erlebt in vielen Ländern weltweit Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen. Das stellt eine große Gefahr für medizinisches Personal und PatientInnen dar. Zudem verlieren infolge zerstörter Kliniken und Krankenhäuser viele Menschen den Zugang zu medizinischer Versorgung, teils auch langfristig. Auch Ärzte ohne Grenzen musste infolge von Gewalt immer wieder Aktivitäten pausieren oder einstellen. So auch in den vergangenen Monaten. Im April 2025 etwa in Haiti an 2 Standorten in Port-au-Prince. Dort war ein Konvoi der Organisation gezielt beschossen worden. Im Südsudan drangen im April 2025 bewaffnete Personen in ein Krankenhaus in Ulang ein. Sie bedrohten MitarbeiterInnen und PatientInnen und zerstörten die gesamte Infrastruktur. Im Mai beschossen Angreifer ein weiteres Krankenhaus in der Region und zerstörten dessen Apotheke. Die Schließung der 2 und 11 weiterer Einrichtungen war unvermeidbar. Für mehr als 150.000 Menschen in dieser Region gibt es derzeit keinerlei fachärztliche Versorgung. Auch in der Ukraine bombardiert die russische Armee seit 3,5 Jahren kontinuierlich zivile Infrastruktur und Krankenhäuser. Teams von Ärzte ohne Grenzen erlebten das zuletzt Anfang Juli in der Region Cherson. Ein Raketenangriff verwundete mehrere Menschen und zerstörte mehrere Krankenhausstationen. Ärzte ohne Grenzen verurteilt all diese Angriffe aufs Schärfste und fordert einen umfassenden Schutz von PatientInnen, medizinischem Personal und Gesundheitseinrichtungen.
Ja, das zeigt ja nur, wie allgegenwärtig Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen in den aktuellen Krisen, Kriegen und Konflikten sind. Einen ganz wichtigen Kontext haben wir hier nicht erwähnt, den wollen wir aber jetzt mit dir besprechen, liebe Anita, und das ist Gaza. Du warst zuletzt 2024 dort im Einsatz. Hast du selbst einen Angriff auf eine medizinische Einrichtung eigentlich miterlebt?
Ja, ich erinnere mich sehr gut. Ich war 2024 im April im Einsatz im Gaza und zwar in Rafah. Al-Mawasi, die humanitär geschützte Zone sozusagen, und zwar in der Al-Shabura-Klinik. Und da erinnere ich mich an einen Vorfall, wo eine Rakete unmittelbar eingeschlagen ist. Wir konnten es erst nicht eruieren, ob es jetzt das Krankenhaus direkt getroffen hat, die Al-Shabura-Klinik direkt getroffen hat. Ich war mit einem Kollegen gerade in einem etwas abgeschiedeneren Raum, als der Einschlag kam. Und als erstes sind natürlich dann die Fensterscheiben gesprungen. Der Angriff kam ohne Vorwarnung, was auch untypisch ist, denn oder was nicht untypisch, aber oftmals wird man auch vorgewarnt und hat dann zumindest noch ein paar Minuten Zeit, um zu evakuieren oder sich versuchen in Sicherheit zu bringen. Das ist aber in dem Fall nicht passiert. Ich kann mich daran erinnern, dass wir versucht haben, dann ganz in Ruhe die Sachen nochmal zusammenzuräumen. Dann ging aber auch schon die Tür auf und ein Kollege kam und oder eine Kollegin kam und hat geschaut, ob wir in Ordnung sind. Wir haben uns dann auch alle versammelt an einem entsprechenden Sammelpunkt, der vorher auch schon klar war, um zu schauen, ob alle in Ordnung sind, ob wir vollzählig sind, sich niemand verletzt hat. Dann auch den Sicherheitsprotokoll folgen, erstmal abwarten, passiert noch etwas, bevor dann entschieden worden ist oder ja, entsprechend hat man ja dann auch Security Focal Points, ob was denn jetzt als nächstes passiert. Allerdings, also muss ich wirklich sagen, die Situation war sehr ruhig. Das Team hat sehr souverän reagiert. Wir haben uns dann entschieden, nach 30 Minuten die Klinik zu schließen. Es war schon nachmittags. Und auch keine Patientinnen mehr vor Ort. Und ja, haben dann natürlich früher als sonst den Ort verlassen und sind zurück zu unserer Unterkunft.
Das ist ja echt eine heftige Erfahrung. Wie ging es dann weiter?
Nachdem wir dann zurück in unserer Unterkunft waren, haben wir natürlich sofort erstmal ein Debriefing durchgeführt, ein Sicherheitsdebriefing, um auch so viel Informationen wie möglich zusammenzubekommen. Denn unser Emergency Coordinator hatte natürlich dann nochmal andere Informationen, als wir jetzt die vor Ort waren. Also haben wir erstmal versucht, alle Informationen zusammenzubekommen und ja, darauf basierend dann auch, wie die Szenarien für den nächsten Tag und aussehen könnten, besprochen. Und sind am nächsten Morgen dann zusammengekommen und dann nochmal aktuell die Lage sondiert und haben uns dann entschieden, wieder zurück in die Klinik zu fahren und ja, dann im Grunde genommen Business as usual. Der nächste Tag hat so ja begonnen wie die vorherigen Tage auch mit ganz normaler Aufnahme der Tätigkeit und ja, Anbieten des Service.
Boah, also da bin ich echt froh, dass das so glimpflich ausgegangen ist und riesen Respekt für alle, die ihre Arbeit dann am nächsten Tag wieder fortsetzen können. Das stelle ich mir echt schwierig vor und allgemein kritisieren wir ja als Ärzte ohne Grenzen das Konzept der humanitären Zone extrem, ja, einfach weil humanitäre Hilfe überall möglich sein muss und wir auch den Leuten dort helfen müssen, wo sie sich befinden. Die Gefahr bei humanitären Zonen ist immer, dass die Menschen gezwungen werden, dorthin zu gehen und nur dort in diesen humanitären Zonen dann auch Hilfe geleistet wird. Das haben wir in der Geschichte schon öfter erlebt und das muss halt, wenn es nur über sichere Zonen sein kann, kann es nur wirklich im Interesse der Bevölkerung sein, um sie zu schützen und nicht um zum Beispiel wie in Gaza ein Kriegsziel durchzuführen und den Gazastreifen zu entvölkern und die Leute damit zu zwingen, umzusiedeln und eventuell nicht mehr dorthin zurück zu können, wo sie eigentlich leben und wohnen. Genau, und besonders erschreckend ist eigentlich an dem Beispiel, was du gerade erzählt hast, ist, dass sich dieser Vorfall dort in einer, in Anführungsstrichen, humanitären Zone ereignet hat. Das zeigt ja ganz klar, dass es in Gaza keinen sicheren Ort gibt und das Konzept von humanitären Zonen und von Sicherheit absolut fehlleitend ist und den Menschen eventuell ja eine falsche Sicherheit vorspiegelt, die einfach nicht gegeben ist.
Ja, ich frage mich auch, was das mit der Bevölkerung vor Ort macht und auch für die Kolleginnen vor Ort, ne?
Ja, also da könnte ich dir ein paar Geschichten erzählen. Wir sind ja wirklich in fast täglichen Austausch mit den KollegInnen in Gazastreifen. Aber vielleicht sollte ich mal ein Beispiel herausgreifen. Im November 2023, ja, als die Kämpfe und die Angriffe im nördlichen Gazastreifen sich immer weiter zuspitzen, sind viele Menschen Richtung Süden geflohen. Ja? Mhm. Aber unsere KollegInnen entschieden sich, weiter ihre Arbeit im Al-Uda-Krankenhaus fortzusetzen, damit die PatientInnen im Norden nicht im Stich gelassen werden. Ja, eine ganz klare, wieder so eine Diskussion. Wir sprechen drüber, was können wir machen, was können wir nicht machen, was ist die Sicherheit für die PatientInnen, für unser Personal. Nein, wir können da weiter arbeiten, wir können hier nicht weg. Es gibt weiterhin viele Menschen und die brauchen uns. Ja, so ja. Diese Entscheidung. Und auch unser Arzt Mahmoud Abu Nujaila hatte diese bewussten Entschluss für sich und für das Team mit unterstützt und hat sogar auf das Whiteboard im Krankenhaus geschrieben, dort, wo die Kolleginnen auch ihre Operationen und medizinischen Eingriffe planen. Und ich zitiere ihn jetzt mal hier. Wer am Ende noch da ist, wird die Geschichte erzählen. Wir haben getan, was wir konnten. Vergesst uns nicht. Wow. Ja, und Tage später waren er und seine Kolleginnen tot. Das Krankenhaus wurde angegriffen und unsere beiden Kollegen Mahmoud Abu Nujaila und Ahmad Al-Sahar sind dabei getötet worden. Es ist wirklich absolut schockierend und erschreckend. Und das liegt jetzt schon mehr als anderthalb Jahre zurück und im Gazastreifen sind inzwischen 12 unserer Kolleginnen getötet worden. Es macht mich so wütend und so traurig und ist einfach erschreckend. Natürlich sind meine Gedanken, unsere Gedanken bei den Freundinnen, bei der Familie der beiden und der 10 anderen Kolleginnen, die im Gazastreifen ermordet wurden. Aber auch was unsere Kolleginnen heute schildern, ist absolut schockierend. Und wir haben mit einem Paar gesprochen, die beide für uns im Gazastreifen arbeiten. Hören wir doch mal rein, was Ahmed Sayam und Islam Kudari berichten.
Ich höre immer noch das Geräusch dieser Rakete. Ich möchte am liebsten zu meinen Kindern rennen. Als die Explosion geschah, öffnete ich die Augen und alles war schwarz. Als ich zu meinem ältesten Sohn kam, fragte ich ihn, wo sind deine Geschwister? Er sagte, sie sind unter den Trümmern. Die erste, Julia, habe ich ausgegraben. Sie weinte. Ihr Gesicht war blutüberströmt. Dann suchte ich nach meinem Sohn, Karim. Ich konnte ihn nicht finden. Er war völlig von Trümmern bedeckt. Wir wurden zuerst ins Al-Shifa-Krankenhaus gebracht. Der Zustand des Krankenhauses war absolut miserabel. Ein kleiner Junge starb neben uns.
Seit dem Bombenangriff bin ich im gleichen Zustand. Ich bin am Boden zerstört. Meine Kinder sind in einer so schwierigen Lage. Unsere Ambitionen waren anders. Wir hoffen auf bessere Dinge. Jetzt ist meine einzige Hoffnung, wieder auf die Beine zu kommen. Und dass es meinen Kindern gut geht. Unsere Ambitionen werden immer kleiner, kleiner und kleiner. Und was dann?
Im Al-Shifa-Krankenhaus trafen dann zeitgleich viele Schwerverletzte auf einmal ein. Es gab keinen Platz, um die Kinder über Nacht unterzubringen. Und meine Frau hatte eine segmentale Oberschenkelfraktur. Als wir versuchten, einen Spezialisten zu finden, der sie behandeln konnte, waren wir schockiert, als wir feststellten, dass es im gesamten nördlichen Gazastreifen kein Gerät gab, um den Knochen mit einer Metallplatte zu fixieren. Wir mussten in den Süden fahren. Zum Al-Quds-Krankenhaus. Jetzt, während ich die Geschichte erzähle, sind wir wiederum auf dem Weg vom Al-Quds-Krankenhaus ins Al-Aqsa-Krankenhaus, wegen des akuten Versorgungsmangels.
Das ist echt schwer, schwer auszuhalten. Also es zeigt, wie hilflos die Menschen sind, wenn Krankenhäuser im Zuge von fehlenden Hilfslieferungen und Angriffen einfach nicht mehr funktionieren und medizinische Einrichtungen zugleich auch keine sicheren Orte sind. Also das macht mich sprachlos. Irgendwie fehlen einem da auch so ein bisschen die Worte, weil man sich dann fragt, was ist denn da noch sicher? Also
absolut. Und es ist auch die Sache, die wir immer wieder besprechen, die mir auch total nahe geht, dass für mich ist dieses humanitäre Völkerrecht, auch wenn es total abstrakt klingt, wie so eine, ja, die Wand, wo wir unseren Rücken dagegen haben, wie so eine Rückversicherung. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann frage ich mich wirklich, wie wir als humanitäre Helfende arbeiten können. Wenn es, und daher mache ich mir echt große Sorgen in die Zukunft. Zusätzlich zeigt es aber auch das Beispiel, wie unzureichend die medizinische Versorgung aktuell im Gazastreifen ist. Also ihr könnt euch das ja mal vorstellen, liebe Hörerinnen. Ihr müsst nach einem Unfall schwer verletzt mit der ganzen Familie von Krankenhaus zu Krankenhaus gehen, um wirklich behandelt zu werden und um eine Diagnose zu bekommen, einfach weil nicht ein einziges Krankenhaus alleine in der Lage ist, eine Diagnose und die Behandlung durchzuführen, ist wirklich absolut unzumutbar und unvorstellbar. Und da oben drauf kommt jetzt noch, während die Familie dann schließlich im Al-Aqsa-Krankenhaus behandelt wurde, wurde auch diese Einrichtung angegriffen, zum inzwischen 12. Mal. Also ich weiß dann immer selber nicht mehr, wo ich da weitermachen soll. Ja? Klingt immer wie so ein, wie so eine schlechte Geschichte, wo noch eins draufkommt. Und im Gazastreifen erleben wir das täglich. Umso wichtiger ist für mich halt auch immer wieder, dass wir nicht müde werden, weiter hinzuschauen, darauf über zu sprechen und letztendlich ja, die Weltöffentlichkeit, in unserem Fall Anna hier in Deutschland, die deutsche Öffentlichkeit, darüber zu informieren und auch die Bundesregierung aufzufordern, das ihre zu tun, das Völkerrecht einzuhalten und auf die israelische Regierung einzudringen, dass das Völkerrecht eingehalten wird und absolut, dass medizinische Einrichtungen nicht angegriffen werden dürfen, dass es humanitäre Hilfe braucht. Und daher auch ein Aufruf in eigener Sache. Sonst ja, bitte ich euch ja immer, Geld zu spenden. Und das ist natürlich total wichtig, auch für Gaza und die Grundlage unserer Arbeit. Aber heute wollte ich euch bitten, einen Aufruf an die Bundesregierung auf unserer Webseite zu unterstützen. Damit wollen wir unseren politischen Forderungen für die Menschen in Gaza mehr Gewicht verleihen und den Kolleginnen, besonders auch den lokalen Mitarbeitenden, den Rücken stärken. Wir fordern, dass medizinisches Personal und Patientinnen und Gesundheitseinrichtungen zu schützen sind. Wir fordern, dass medizinische Evakuierungen aus dem Gazastreifen, zum Beispiel auch nach Deutschland, möglich gemacht werden. Und natürlich fordern wir einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand. Da könnt ihr, liebe Hörerinnen, jetzt mal direkt mitmachen und aktiv werden. Den Aufruf findet ihr im Shortlink unter msf.de/stimme-für-Gaza und natürlich auch in den Shownotes.
Das finde ich wirklich toll. Wir haben ja sonst selten einen so konkreten und zur Folge passenden Call to Action, wie man in der Branche sagt. Also macht gerne mit, unterzeichnet doch bitte diesen Aufruf, liebe HörerInnen. Wir werden ihn auch noch auf Insta in allen Stories posten. Also dem könnt ihr euch nicht entziehen quasi.
Genau, und ihr merkt schon, also Gaza und die Sicherheit der Kolleginnen und der Patientinnen liegt mir wirklich extrem am Herzen. Deswegen ist es wirklich eine wichtige Aktion. Ich freue mich wirklich über jede Unterschrift, über jede und jeden Einzelnen von euch, der da mitmacht. Weil ich glaube wirklich, dass es ein wichtiges Signal ist. Denn insgesamt begeistert mich, was die Kolleginnen in Gaza für die Patientinnen jeden Tag tun. Wie sie versuchen, Aktivitäten in Kliniken, in Krankenhäusern am Laufen zu halten. Das, finde ich, verdient einfach einen wahnsinnig großen Respekt, besonders für die fast 1000 lokalen MitarbeiterInnen in Gazastreifen. Und was mich jetzt interessiert, Anita, wie hast du denn die Zusammenarbeit vor Ort erlebt und was war das für ein Gefühl? Wie sind die KollegInnen mit der Situation umgegangen?
Also, ich muss sagen, Gaza, ich war ja zweimal in Gaza, 2022 und dann nochmal 2024. Und ich kenne natürlich oder habe viele Kollegen in 2024 wieder getroffen. Und großes Chapeau für die Kolleginnen vor Ort, für die Resilienz und für den Humor und die Liebe zum Leben. Da kommt mir auch gleich eine Kollegin in Erinnerung, mit der ich dann auch in einer ruhigeren Minute mal über ihr Privates auch sprechen konnte und die mir dann erzählt hat, dass sie schon im, ja, das war April 2024, schon damals 18 Mal vertrieben worden ist im Zuge des Krieges und trotz allem jeden Morgen mit einer ganz positiven Ausstrahlung und Dynamik und mit ganz viel Energie ja zur Arbeit erschienen ist, sie HR verantwortlich. Und das hat mich wirklich sehr, sehr stark beeindruckt, mit welcher Resilienz und nicht nur sie, sondern auch andere Kolleginnen mit der Situation umgehen. Ja, die Haltung, die an den Tag gelegt wird, die Motivation auch nach vorne zu blicken und egal wie groß die Katastrophe und vieles ist ja auch wirklich, also das geht sehr nah, weil es geht ja nicht nur darum, dass man vielleicht das Haus verloren hat, sondern man hat Familienangehörige und Freunde verloren und trotzdem aufrecht weiterzugehen und in die Zukunft zu blicken und zu sagen, wir packen das an und da lassen wir uns nicht unterkriegen. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und ja, es hat mich auch sehr bewegt, dann das Projekt zu verlassen und die Kollegen sozusagen zurücklassen zu müssen. Und im Grunde genommen ist mir auch ehrlich gesagt erst nach meiner Rückkehr aufgefallen, wie belastend doch der Einsatz dann auch war im Gaza. Ja, das ist mir während der Zeit, während des Aufenthalts gar nicht so aufgefallen. Ich glaube, da ist man auch in diesem Modus, im Macher-Modus. Und erst wenn man dann zur Ruhe kommt, merkt man, welche emotionale Tragweite das Ganze dann auch hat. Ja, und ich hatte das Glück, dann mich auch da rausziehen zu können und das auch emotional verarbeiten zu können. Das können natürlich die Kollegen vor Ort, können das nicht. Ja, die können dem Ganzen nicht entkommen und die haben diese Belastung alltäglich, allgegenwärtig und das jetzt schon seit Oktober 2023.
Ja, also das finde ich, kann man auf jeden Fall nicht oft genug sagen, dass die KollegInnen vor Ort so Unfassbares leisten und das schon sehr, sehr lange. Und ja, das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Aber ich finde auch deinen Einsatz und deine Arbeit verdienen Respekt. Und das waren jetzt sehr, sehr intensive Einblicke, die du uns gegeben hast zur Situation in Gaza und im Sudan. Danke dir dafür, liebe Anita.
Also danke auch von meiner Seite. Vor allen Dingen hoffe ich, dass ich auch ein Sprachrohr bin für die KollegInnen und Kollegen, die vor Ort ihre Arbeit leisten. Und es hat mich sehr gefreut, dabei sein zu können, nochmal auf die Situation im Gaza und im Sudan auch tatsächlich aufmerksam machen zu können. Danke dafür.
Ganz herzlichen Dank auch von mir, liebe Anita und liebe HörerInnen. Bevor ihr den Podcast jetzt ausmacht, möchte ich euch noch auf die Möglichkeit für Feedback zu unseren Folgen hinweisen. Schreibt es doch einfach gerne unter der altbekannten Adresse notaufnahme@ärzte-ohne-grenzen.de. Über Anregungen, Kritik und Vorschläge für weitere Folgen freuen wir uns total. Die Mailadresse steht natürlich in den Shownotes. Und nicht vergessen, die nächste Episode der Notaufnahme kommt voraussichtlich Ende September.
Ja, ich fand, das war heute auch eine recht intensive Folge. Und wenn ihr mehr über die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen erfahren wollt, empfehle ich euch auch sehr den Instagram-Account @ÄrzteOhneGrenzen, alles zusammengeschrieben. Folgt da mal gerne rein. Und natürlich, wenn euch unser Podcast gefällt, dann würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App positiv bewertet. Solche Bewertungen helfen uns sehr, neue HörerInnen auf unsere Inhalte aufmerksam zu machen. Und damit ihr unsere nächste Podcast-Folge auf keinen Fall verpasst, folgt uns doch auf Apple Podcasts und Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. So, das war's jetzt aber wirklich. Tschüss.
Tschüss.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Redaktion und Projektleitung Clara Schneider, Andreas Koop und Regina Bischoff. Aufnahmeleitung und Produktion Christian Konradi. Moderation Anna Duschime und Christian Katzer. SprecherInnen Christian Konradi und Bettina Konradi.